darf euch auch alle ganz herzlich willkommen heißen. Und ich freue mich wirklich, dass wir hier sein dürfen. Auch alle, die live dabei sind. Und ich freue mich einfach über die Predigtreihe, in der wir gerade sind. Weil wir beschäftigen uns gerade mit den Seligpreisungen. Und letzte Woche wurde es schon sehr schön erwähnt, dass es die Jüngerlehren sind. Und wie ich mich vorbereitet habe über die Seligpreisungen und wie ich mir Gedanken darüber gemacht habe, fand ich grundsätzlich die Situation, die davor geschieht, so besonders. Weil wenn wir Matthäus 4 lesen, dann sehen wir, dass Jesus in der Wüste war. Er hatte seine 40 Tage, die er gefastet hat. Dann kommt die Berufung der ersten Jünger. Und dann sehen wir, dass Jesus durch das Gebiet zwischen Kapernaum und Syrien geht und er heilt viele Menschen. Und es spricht sich rum, hey, da gibt es diesen Jesus, der befreit Menschen, der befreit Besessene. Er rührt die Kranken an und sie werden geheilt. Und offensichtlich, so eine Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer und eine riesen Menschenmenge hat sich um diesen Jesus versammelt. In den letzten Versen in Kapitel 4 in Matthäus heißt es, dass aus dem 10-Städte-Gebiet kamen Menschen von überall herum zu ihm. Und wie ich mir das so vor Augen gehalten habe, 10 Städte, das müssen schon einige tausend Menschen gewesen sein, die dort sich um Jesus gesammelt haben. Und Jesus ist nicht jemand, der Sachen unbedacht macht, sondern ich bin davon überzeugt, dass Jesus ganz genau weiß, was er macht und warum er es macht. Und wo er diese Möglichkeit hat, zu diesen tausenden Menschen zu predigen, predigt er wahrscheinlich die beste Predigt, die in der Geschichte der Menschheit gepredigt wurde. Und er nutzt diese Chance, wo so viele Menschen da sind, um seinen Jüngern und die, die ihm nachfolgen, zu erklären, worauf es wirklich ankommt. Er nutzt diese Chance und diese Predigt ist nicht mit Gefühlsduselei voll, sondern er erwähnt und er sagt uns ganz klar, was ihm wichtig ist, dem Sohn Gottes. Er vermittelt in dieser Bergpredigt eine himmlische Kultur, worauf es ankommt. Er zeigt uns auf, worauf es in unserem christlichen Leben wirklich ankommt, was in unserem Christsein zu erkennen sein sollte. Und deswegen ist dieser Begriff Jüngerlehre so schön. Weil Jesus geht durch diese Seligpreisung und wir sehen diese Ausrufe und diese Tatsachen, die Jesus sagt. Glückselig sind die und die Menschen. Und wie wir uns damit beschäftigen, merken wir, dass sie so gegensätzlich sind zu dem, was die Welt glaubt. Was uns zu der Erkenntnis führt und zu dem Verständnis, dass wirklich nur Menschen, die erneuert worden sind, nur Menschen, die Gott erkannt haben, die Schönheit hinter diesen Seligpreisungen sehen. Nur Menschen, die Gott lieben, wollen diese Sachen auch in ihrem Leben Realität und umgesetzt sehen. Nur wer ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben lebt, will diese Seligpreisungen in seinem Leben umsetzen. Und jetzt möchte ich weitergehen, eben in diese Seligpreisungen und wir möchten uns heute ganz besonders eine anschauen und von Jesus lernen. Wir wollen uns anschauen, was er zu sagen hat, wollen es uns auf unser Leben anwenden und vielleicht auch Bereiche in unserem Leben sehen, wo wir uns verändern müssen, damit wir so werden, wie Jesus es sich eigentlich gedacht hat, wie seine Jünger leben. So möchte ich euch einladen, dass wir in Matthäus 5, Vers 5 gehen. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. In anderen Übersetzungen heißt es, denn sie werden die Erde erben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen uns Zeit nehmen dürfen, um gemeinsam in dein Wort zu gehen. Und ich danke dir, dass wir uns einfach die Besonderheit der Seligpreisungen vor Augen halten dürfen. Du hast diese Themen ganz bewusst gewählt. Du hast ganz bewusst die Worte gewählt, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden, weil das die Erwartung ist, die du an deine Jünger hast. Unsere Leben sollen dadurch geprägt sein und dadurch ausgemacht werden, was du hier uns weitergibst. All diese Eigenschaften sollen Teil unseres Charakters sein. Und so bete ich, dass du uns heute Morgen offene Herzen schenkst, dass wir dir zuhören können, dass wir deine Worte verstehen können und dass wir uns selbst überprüfen, sodass wir dir in diesen Punkten ähnlicher werden können. Und so bete ich einfach für dein Wort und für die Gedanken und die Worte, die du mir ins Herz gelegt hast, Herr, dass sie zur Ermutigung bauen, zur Ermutigung dienen und uns erbauen. In deinem Namen bete ich und ich danke dir. Amen. Glückselig zu preisen sind die Sanftmütigen. Und wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich ein paar Punkte überlegt, die uns helfen werden, dieses Thema besser zu verstehen. Überhaupt erstmal zu verstehen, was Sanftmut ist, weil das ist der erste Punkt für heute Morgen. Was ist Sanftmut? Sanftmut, das ist kein übliches Wort. Also ich sag mal, ich zumindest in meinem Sprachgebrauch benutze dieses Wort nicht alltäglich. Auch wenn ich mit Menschen rede oder wenn wir über andere Menschen reden, dann habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass jemand jemanden als sanftmütig beschrieben hat. Hey, das ist so ein Mensch voller Sanftmut. Sein Charakter ist so geprägt von Sanftmütigkeit. Habe ich noch nie gehört. Und wenn wir es doch irgendwie gehört haben, irgendwann mal in der Geschichte oder so, wo wir große Persönlichkeiten angeguckt haben, die etwas bewegt haben, dann vielleicht hören wir diesen Ausdruck. Oh, er war eine Person oder ein Mensch, dessen Charakter sanftmütig war. Er ist Menschen in Sanftmut begegnet. Aber was ist diese Sanftmut überhaupt? Weil Jesus verlangt es von uns hier in dieser Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Wir sollen sanftmütig sein. Und wenn wir uns ehrlich damit beschäftigen und nicht so tun, als ob wir Sanftmut schon komplett verstanden hätten, dann kommen so langsam ein paar Fragen in uns auf. Warum sind diese Menschen zu beneiden? Warum sind Sanftmütige zu beneiden? Was bedeutet es eigentlich, sanftmütig zu sein? Wie sieht diese Sanftmut aus, die Jesus hier meint? Vor allem, inwiefern ist Sanftmut überhaupt etwas Positives? Weil genau auch hier in dieser Seligpreisung merken wir, was in den zwei davor, die wir bis jetzt angeschaut haben, wieder Tatsache wird. Unser Verständnis im Westen und in unserer heutigen Welt ist komplett gegensätzlich zu dem, was Jesus hier weitergibt. Sanftmut ist in unserer erfolgsgetriebenen Kultur heutzutage eher sogar etwas Negatives. Kein Mensch würde heute sagen, dass die Sanftmütigen die Welt besitzen werden. Wenn wir es auf modern formulieren würden, dann wäre es heute eher so, dass die Stolzen, die Starken, die sich so durchsetzen können, die rücksichtslos sind, sie werden die Erde besitzen, weil sie nicht auf den Nächsten schauen, weil sie nicht um sich herum schauen, sondern ihr eigenes Wohl durchsetzen wollen. Wenn man über jemanden nachdenkt heutzutage, der sanftmütig ist, dann denkt man über jemanden nach, der sanft ist. Der lässt alles zu, er lässt alles mit sich machen, er wird ausgenutzt. Manche reden über ihn vielleicht sogar so, als ob er kein Rückgrat hätte. Er kann nicht für sich selber einstehen. Menschen, die so sind, werden vielleicht sogar als Fußabtreter bezeichnet, weil wirklich Menschen auf ihn herumtreten, weil man alles mit ihnen machen kann, weil sie ausgenutzt werden können. Aber schauen wir doch mal Jesus seine Worte nochmal genau an. Weil er sagt nicht, glücklich zu preisen sind die Fußabtreter. Glücklich zu preisen sind die Menschen, die alles mit sich machen lassen. Das heißt, irgendwie hat unsere moderne Kultur vermutlich ein falsches Verständnis von Sanftmut. Und wie ich über Sanftmut nachgedacht habe, habe ich versucht, mir vorzustellen, wie nehme ich eine Person wahr, die wirklich sanftmütig ist. Und ich habe mir diese Person vorgestellt, ich habe meine Augen geschlossen in Vorbereitung. Wie kommt diese Person rüber, die sanftmütig ist? Und stell du dir heute Morgen mal vor, wie stellst du dir eine Person vor, die wirklich sanftmütig ist? Wir denken vielleicht an eine Person, die Integrität ausstrahlt, die Stärke ausstrahlt, aber trotzdem in dieser Stärke warmherzig rüberkommt, milde mit Menschen umgeht, verständnisvoll. Eine sanftmütige Person ist diese Person, die mit Kraft auftritt, aber trotzdem friedlich ist, die demütig ist. Und auch wenn wir dieses Wort Sanftmut anschauen, ist das eher, was durchkommt und was wir verstehen sollten. Sanft und Mut. Eine Person, die sanft ist, die rücksichtsvoll ist, die demütig ist, aber dennoch Stärke und Mut besitzt. Und wenn wir in den Lexikon gehen und versuchen, die Übersetzung des Wortes im Urtext zu verstehen, dann ist es auch eher das, was Sanftmut bedeutet, was das Wort an sich bedeutet. Eine Definition wäre Stärke, die kontrolliert wird. Also ein Sanftmütiger ist nicht jemand, der alles mit sich machen lässt. Ein Sanftmütiger ist nicht jemand, wie es heute vielleicht verstanden wird, jemand, der schwach ist. Sondern Sanftmut ist Stärke, die kontrolliert wird. Und dies spiegelt die Vorstellung wider, dass sanftmütige Menschen die Fähigkeit haben, ihre Macht oder Stärke auf eine beherrschte und nicht aggressive Weise auszuüben. Vielleicht ist auch eine biblische Definition von Sanftmut. Biblische Sanftmut ist keine Schwäche, sondern bezieht sich vielmehr darauf, Gottes Stärke unter seiner Kontrolle auszuüben. Das heißt, Macht ohne unangemessene Härte zu demonstrieren. Und jetzt haben wir vielleicht so ein Bild ungefähr, was Sanftmut wirklich ist. Es ist wirklich etwas Positives. Sanftmut ist wirklich etwas, was unseren Charakter formen sollte und ausmachen sollte. Aber es geht nicht darum, wie wir Sanftmut verstehen, sondern was für eine Sanftmut lernen wir aus der Bibel? Was ist der Kontext, den Jesus meint? Wie können wir diese Sanftmut besser verstehen und besser in unserem Leben anwenden? Das ist die eigentliche Frage. Nicht, was wir über Sanftmut denken, sondern das, was Gott über Sanftmut uns weitergeben will und uns erklären will. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wie sieht diese Sanftmut aus? Und hier ist es sehr schön, weil Jesus macht es uns einfach, weil er zitiert aus einem Psalm. Jesus trifft diese Aussage, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Jesus hat dieses Wort nicht neu erfunden, sondern die Juden kannten das schon. In dem Psalm, in einem ganz besonderen Psalm haben sie es schon gelesen und sie wissen davon, von diesem Prinzip und von diesem Gedanken. Und so, wenn wir verstehen wollen, was diese biblische Sanftmut ist, die Jesus meint, dann müssen wir uns genau anschauen, wie sie hier in diesem Psalm beschrieben wird. Und dadurch verstehen wir, was Jesus meint, was unser Leben ausmachen soll. Und wie wir im Psalm 37 gleich gehen und uns mit Sanftmut beschäftigen, dann werden wir sehen, dass diese Sanftmut etwas unglaublich Schönes ist. Aber wiederum werden wir erkennen, dass diese Sanftmut auch bedeutet, dass wir durch Leiden gehen werden. Und hier, wir gehen jetzt gleich im Psalm 37, ist der Kontext sehr interessant. David schreibt diesen Psalm und David ist nicht in einem Alter wie ich, sondern David ist schon älter. Also er hat schon einige Tage hinter sich. Er hat sehr viel Weisheit angesammelt und er denkt über sein Ableben nach, wenn er stirbt, was passiert mit den Menschen nach ihm. Ganz besonders sagen Bibelausleger, dass er vermutlich über seinen Sohn Salomo nachgedacht hat. Er wollte ihm etwas mit auf den Weg geben. Und David denkt über die Menschen nach, er denkt über die Königin nach, die nach ihm kommen. Und er möchte eine Antwort auf eine Frage geben, die er im Volk Israel sieht zu dieser Zeit. Und wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, dann können wir ehrlich zu uns selber sein, dass diese Frage auch heutzutage noch aktuell ist. Und ich denke, jeder Christ, der ehrlich und offen durch sein Leben geht, wird dieser Frage irgendwann mal konfrontiert sein. Und die Frage, die David versucht zu beantworten, lautet: Warum leiden die Gerechten, während die Gottlosen Erfolg zu haben scheinen? Und es ist eine Frage, der wir allen wahrscheinlich begegnen. Aber David, sein Vorgehen beim Finden dieser Antwort und beim Weitergeben dieser Weisheit ist so simpel und so schön und so weise, weil er nimmt die Situation und er stellt sie einfach gegenüber. Er stellt diese Sachen gegenüber. Er zeigt den Betrug der Sünde auf und er vergleicht ihn mit der Gewissheit des Gottesfürchtigen. David zeigt den momentanen Erfolg des Gottlosen auf und er vergleicht ihn mit dem bleibenden Glück des Glaubenden. Und so dürfen wir im Psalm 37 gehen. Wir werden uns mit den Versen 3 bis 11 beschäftigen und daraus werden wir Sachen lernen, die Jesus meint und was ein biblisches Verständnis davon ist, was es bedeutet, wirklich sanftmütig zu sein. Psalm 37, Vers 3 bis 11. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Und hier kommt das Zitat, das Jesus uns auch in den Seligpreisungen bringt. Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Frieden erfreuen. Und wie wir durch diesen Psalm gehen, lernen wir vier aktive Sachen, die David uns ermutigt zu machen. Die David den Menschen dieser Frage begegnen. Er ermutigt uns dazu, vier Sachen aktiv zu machen. Und wie wir sehen und wie wir durch diese Sachen gehen, werden wir verstehen, was Sanftmut wirklich ist und was Sanftmut wirklich ausmacht. Was diese kontrollierte Stärke wirklich ausmacht. Und so haben wir in Vers 3 den allerersten Aufruf, etwas zu tun, etwas Aktives in unserem Leben zu machen. Vertraue auf den Herrn. Wenn du dieser Frage begegnest, warum geht es mir schlecht um den, der dich nicht liebt, der dir den Rücken gekehrt hat, Gott, warum geht es ihm gut, warum hat er Erfolg? Vertraue auf den Herrn. Ein Sanftmütiger, der leidet, er vertraut auf den Herrn. Sanftmütige warten und hoffen und vertrauen auf die Souveränität Gottes. Sie nehmen ihr Schicksal nicht in die eigene Hand. Sie üben ihre Stärke nicht aus. Sie setzen ihren eigenen Willen nicht durch, so wie es vielleicht Abraham getan hat, der ein Versprechen von Gott bekommen hat und in seiner Verzweiflung, weil er keine Änderung gesehen hat, sein Schicksal in die eigene Hand genommen hat. Menschen, die sanftmütig sind und auf Gott hoffen, in ihrer Not und in ihrem Leid auf seine Souveränität vertrauen, sie gehen durch diese Not und sie haben keine Panik, sondern sie wissen, wie er ist, wer er ist. Und deswegen können sie vertrauen. Sie vertrauen auf einen starken Gott. Und dadurch geschieht es, dass wir diese Situationen sehen, wo Menschen, die Gott kennen, durch ihre Not gehen und sie sind durchdrungen von Friede und Freude. Weil sie diese eine Sache ausüben. Sie vertrauen auf den Herrn. Sie vertrauen auf den starken Gott, den sie kennen. Sie vertrauen auf seine Souveränität. Sie wissen, dass der Gott, auf den sie hoffen, endgültig siegen wird. Und hier ist Glauben nötig. Wenn wir durch Nöte gehen, wenn wir durch Herausforderungen des Lebens gehen, dann ist es wirklich schwer zu vertrauen. Und es ist nur möglich, wenn wir Glauben haben. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir auch, dass ohne Glauben können wir Gott gar nicht gefallen. Und erst mit Glauben können wir auf das vertrauen, was wir jetzt noch nicht sehen. Im Glauben werden wir an unserem Vertrauen auf den Herrn festhalten. Und weil wir wissen, wie er ist, werden wir daran festhalten. Um es vielleicht ein bisschen abzuschließen, nur im Glauben können wir im Angesicht unserer Nöte und Verfolger Folgendes sagen. Er weiß, was er tut. Ich muss nicht alles wissen. Mir reicht zu wissen, dass er weiß. Und dann geht David weiter, weil es hört nicht nur auf hier. Er spricht diese Situation an, diesen Menschen, der in Not ist. Er sagt ihm, vertraue auf Gott und tue Gutes. Was für eine Steigerung von all dem. Schau nicht nur auf dich und auf deine Nöte, sondern schau auf deinen Herrn in deiner Not, vertraue auf ihn und diene anderen Menschen. Hör nicht auf, Gutes zu tun. Halte fest an ihn. Was für eine Steigerung des Glaubens wir hier brauchen, was für einen starken Glauben wir brauchen. In unserer Ungewissheit nicht auf uns selbst zu schauen, für uns selbst einzustehen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott für uns ist. Und in dieser Ungewissheit manchmal, die ein bisschen hart sein kann, zu vertrauen und weiter Gutes tun, weiter sein Reich bauen. Und so können wir zusammenfassen. Nur eine sanftmütige Person wird in Zeiten der Not und der Ungerechtigkeit sagen, ich vertraue auf den Herrn. Und dann gehen wir weiter in diesem Psalm und wir kommen zu Vers 4. Und es ist eine der schönsten Formulierungen, die wir wahrscheinlich in der Bibel finden, meiner Meinung nach. Habe deine Lust am Herrn. Es ist so eine schöne Wahrheit und so eine schöne Einladung. Habe deine Lust am Herrn. Vor allem ist es ein selbsterfüllendes Versprechen. Weil das Versprechen, das damit mitkommt, ist, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe nicht deine Lust an den Sachen, die Gott dir geben kann, sondern habe deine Lust an ihm. Nicht an dem Frieden, nicht an der Heilung, nicht an der Befreiung, sondern habe deine Lust an ihm. Wie ich mich damit beschäftigt habe, habe ich sogar jemanden gefunden, der es sehr hart sogar formuliert hat. Er hat gesagt, wenn wir anfangen, unsere Lust an den Sachen zu haben, die Gott uns geben kann, dann machen wir nichts anderes als Götzendienst. Und hier müssen wir uns selbst prüfen auch. Schauen wir auf Gott und kommen wir zu ihm, weil er ist, der er ist. Oder kommen wir zu ihm, weil er uns das geben kann, was wir gerade wollen. Und dann lassen wir ihn wieder links liegen. Und dann, wenn es uns wieder schlecht geht und wenn wir wieder in Not sind, dann kommen wir vielleicht wieder zu ihm. Nein, die Aufforderung von David in diesem Vers ist, habe deine Freude an ihm. Und ich möchte das hier nicht einfach nur so geistig sagen, weil wir in der Kirche sind und diese frommen Worte sagen, habe deine Freude am Herrn, sondern ich möchte, dass wir uns wirklich vor Augen halten. Es ist möglich, durch Not zu gehen, auf Gott zu schauen und Freude darin finden. Darin finden, wie er ist, dass er groß ist, dass er stark ist, dass er für uns ist. Das kann wirklich unsere Freude sein. Und in deiner größten Not, in unserer größten Not, dürfen wir dann auf diesen Gott schauen. Und wir werden nicht die Probleme um uns herum sehen und herausgefordert sein und niedergeschlagen sein, sondern wir schauen auf ihn und wir werden unsere Freude in ihm haben. Freue dich über ihn, über seine Schönheit, über seine Souveränität und habe deine Freude an ihm. Und es ist so schön, weil dieses Versprechen, das da in diesem Psalm mitsteht, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt, ist indirekt eine Zusage, dass er mit dir sein wird. Weil wenn wir unsere Freude an Gott haben, dann ist er das, was wir vom ganzen Herzen begehren. Und wenn er uns das geben wird, was wir vom ganzen Herzen begehren, dann bedeutet es, dass er uns seine Gegenwart geben wird, dass er mit uns sein wird. Und so haben wir sogar noch ein Versprechen und eine Zuversicht darauf, dass wenn wir durch diese Zeiten gehen, in denen es nicht leicht ist zu vertrauen, dass er uns einlädt, habe deine Freude an mir. Und wenn er wirklich, wirklich das ist, was unser Herz am meisten ersehnt und haben will, dann wird er uns auch dort begegnen. Dann wird er uns nicht suchen lassen und uns allein lassen, sondern er wird uns da begegnen, wo wir ihn am meisten brauchen. Wenn Gott wirklich unsere Freude ist, dann wird er uns auch geben, was unser Herz begehrt. Und das ist mehr von ihm. Und so lernen wir, ein sanftmütiger Mensch freut sich auch in seiner Not über den Gott, auf den er vertraut. Und wir gehen weiter in diesem Psalm und wir kommen in Vers 5, den wir auch in der Einleitung so schön gehört haben. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und hier fand ich das so schön, wie das im Urtext das Wort ist. Und ein altdeutsches oder ein älteres deutsches Wort, das wir nicht so oft gebrauchen, finde ich, bringt dieses Bild, was hier gemeint ist, so viel schöner rüber. Wälze deine Wege auf den Herrn. All deine Pläne, all das, was du für dein Leben dir vorgenommen hast, schiebe es einfach weg von dir. Trag die Last dieses Lebens nicht auf dich, sondern gebe es Gott ab und vertrau auf ihn. All die Zukunftspläne, die du gemacht hast, all das, was du geplant hast, vertraue auf Gott. Lege es ihm ab. Befiehl dem Herrn deine Wege an. Wälze deine Wege auf den Herrn. gebe ihm alles ab. Und was für eine schöne Hoffnung das ist, zu wissen, dass wir nicht durch das Leben gehen müssen. Was für eine Erleichterung das ist, und zu wissen müssen, dass wir nicht unsere Nöte und unsere Kämpfe gehen müssen. Was machen wir, wenn mein Plan doch nicht klappt? Habe ich einen Plan B? Was mache ich, wenn das nicht passiert? Sondern wir dürfen durch all diese Situationen gehen und wissen, dass er Gott ist, der über allem steht. Und wenn wir ihm unsere Wege anbefohlen haben, dann dürfen wir wissen, dass das passieren wird, was er festgelegt hat. Aber auch hier wird Glauben wieder nötig. Es ist nicht unsere Sachen und unsere Sache, die es ist nicht unser, die Sachen der Welt in Ordnung zu halten, sondern seine. Und was interessant ist, dass in diesen paar Versen, die wir jetzt angeschaut haben, ist es Davids zweite direkte Aufforderung, Gott zu vertrauen. Weil dieses Befiehl dem Herrn deine Wege an, ist einfach Vertrau auf Gott, dass er dich hält. Und David kann das sagen, weil er diesen Gott kennt. David ist durch sein Leben gegangen, er ist durch viele Nöte gegangen, durch Verfolgung. Er hat ganz oft gesehen, dass Menschen ihm mit Unrecht begegnet sind, aber er ist in Sanftmut da gewesen. Er hat nicht sein eigenes Recht in seiner eigenen Kraft durchgesetzt. Er hat Saul nicht getötet, als er die Chance hatte, sondern er hat darauf vertraut, dass das, was Gott plant und dass das, was Gott tut, dass das gut ist. Und wir können diesem Gott nicht so vertrauen wie David. Wir können ihm kein Vertrauen entgegenbringen, wenn wir ihn nicht so kennen, wie David ihn gekannt hat. Um es anders zu formulieren, wir werden niemals dort ankommen, so ein Vertrauen zu haben, wenn wir mehr Zeit an unseren Handys verbringen als mit ihm. Wir werden niemals an diesen Punkt ankommen, wo wir ihm mehr vertrauen wie David, wenn wir mehr Gedanken über unsere Arbeit und die Arbeitsprobleme verschwenden, über unsere Finanzen und wo das noch hinkommt und was da passieren soll. Wir müssen uns mehr auf Gott fokussieren, mehr in seinem Wort gehen, mehr ins Gebet gehen und ihn mehr kennenlernen. Und dann werden wir sehen, dass unser Glauben gestärkt wird und wir an dem Punkt ankommen, dass wir dieses Vertrauen haben, wo wir durch Nöte gehen und wir sagen, Herr, ich weiß, dass es mir gut gehen wird, weil ich auf dich vertraue. Und nur wenn wir ihn wirklich lieben, kennenlernen wollen und nach ihm suchen, werden wir wie David vertrauen können. Und so können wir auch diesen Punkt abschließen. Wir können sagen, ich habe was vergessen. Weil auch dieser Psalm hat noch ein Versprechen. So wird er es vollbringen. Das ist dieses Versprechen, auf das wir vertrauen dürfen, warum wir ihm unsere Wege anbefehlen können. So wird er es vollbringen. David hat es verstanden. Es gibt nichts, was Gottes Plan verhindern kann. Gott wacht nicht eines Tages auf, wenn du ihm deine Wege anvertraut hast und sagst, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Noah, wir müssen jetzt gucken, dass wir dein Leben wieder in Ordnung bekommen. Sondern wenn ich Gott wirklich vertraue und ihm meine Wege anbefehle, dann können wir darauf vertrauen, dass wir durchs Wasser gehen und nicht ertränken. Dass wir durchs Feuer gehen und nicht verbrennen. Und so kommen wir zur letzten Aufforderung Gottes, von der letzten Aufforderung Davids in diesem Psalm. Und zwar, warte auf den Herrn. Und David fordert hiermit das dritte Mal auf den Herrn zu vertrauen. Und dieses dritte Mal hervorheben, vertraue doch auf den Herrn, ist nicht, weil er irgendetwas poetisch hervorheben will, sondern David ist hier ganz praktisch mit uns. Er weiß, dass wir Menschen schwer vom Begriff sind. Er weiß, dass wir uns oft daran erinnern müssen, vertraue auf den Herrn. David weiß, dass wir zu oft und zu schnell das Gute vergessen, das Gott in unserem Leben getan hat. Und so erinnert uns David ein drittes Mal. Vertraue auf den Herrn. Warte auf den Herrn. Und wenn wir so darüber nachdenken, warte auf den Herrn, halte still dem Herrn und warte auf ihn, dann ist es vermutlich der schwerste Ort, an dem wir Vertrauen ausleben können. Es ist die schwerste Situation, in der wir wirklich Vertrauen zeigen können. Weil wir leben heutzutage in dieser Instant-Feedback-Kultur. Wir bekommen sofort eine Antwort, wir gehen auf Amazon und wir gucken nicht, dass wir das beste Produkt bestellen, sondern das, das am schnellsten ankommt. Wir rufen uns nicht mehr gegenseitig an und schreiben keine Briefe, sondern nur noch WhatsApp und sind enttäuscht, wenn die nächste Antwort nicht in den nächsten 10 Minuten kommt. Und so haben wir verlernt, mit Stille umzugehen. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir auf den Herrn warten müssen? Wie gehen wir damit um, wenn wir still vor ihm sein müssen, wenn keine Antwort kommt und wenn wir auf ihn warten müssen? Wie gehen wir in den Situationen in unserem Leben um, wenn wir beten, aber er nicht spricht? Wie gehen wir mit den Situationen in unserem Leben um, wenn wir ihm unsere Anliegen abgelegt haben, aber wir sehen noch nicht das, worum wir gebetet haben? Wir sehen noch nicht, dass er bei uns ist. Vielleicht fühlen wir uns sogar so, als ob wir verlassen wären. Vertrauen wir selbst in solchen Situationen noch? Vertrauen wir selbst, wenn wir noch warten müssen? Im Stillsein beweist der Gläubige, dass er fest darauf vertraut, dass Gott zu seiner Zeit in der rechten Art handeln wird. Und so können wir aus diesem Psalm jetzt zusammenfassen und eine Sache über Sanftmut lernen. Sanftmut ist eine Haltung der Zuversicht und des Vertrauens auf Gott, auch in den schwierigen Zeiten, auch wenn es uns nicht gut geht und ganz besonders in diesen Situationen. Sanftmütige Menschen sind sich der Souveränität Gottes bewusst und wissen, dass er für sie ist, dass er für sie kämpft, dass er mit ihnen ist, dass er an ihrer Seite ist. Sie lassen sich daher nicht von Unrecht oder Feindseligkeit aus der Ruhe bringen, sondern sie begegnen den Menschen, die ihnen Böses antun, mit Frieden und Freude. Und so möchte ich zum dritten Punkt kommen und dem letzten, was Jesus in dieser Seligpreisung sagt, nämlich der Lohn der Sanftmütigen. Denn sie werden die Erde erben. Oder wenn ich es aus Psalm 37 wieder vorlese, die Verse 10 und 11, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Die Gottlosen vergehen. Und wenn wir das hebräische Wort für die Sanftmütigen hier anschauen, dann ist es wörtlicher übersetzt, wenn wir sagen, die Elenden, die Gebeugten, sie werden das Land erben. Die nicht sagen, ich stehe jetzt für mich ein, ich mache es genau wie die Gottlosen, mir ist es egal, wen ich verletze, mir ist es egal, was ich hier mache, ich möchte jetzt, dass es mir gut geht, sondern die, die durch ihre Not gehen und auf Gott vertrauen, sie werden das Land erben. Und für mich, um zurückzukommen zu dieser Jüngerlehre, ist es ganz klar, nur Kinder Gottes können in dieser Sanftmut leben. Nur Menschen, die von Gott erneuert sind, werden in dieser Sanftmut ausharren. Und nur wenn wir die Schönheit dahinter sehen, werden wir auch bereit sein zu sagen, Herr, bewirke in mir diese Sanftmut, dass ich Menschen in dieser Sanftmut begegne. Diese Menschen werden Gott nicht den Rücken kehren. Sie werden nicht für sich selbst einstehen, sondern sie werden weiter vertrauen. Und was ich so schön fand in diesem Zuspruch, in dieser prophetischen Verheißung, in dieser endzeitlichen Verheißung Jesu, weil er sagt nicht, dass wir das Land erben werden, wie es in dem Psalm heißt, sondern die Erde, die neue Welt, das, was kommen wird, das werden wir erben. Und das, was so schön ist, ist einfach diese Tatsache, dass Erben ein passives Wort ist. Ich muss nicht aktiv etwas machen, um ein Erbe zu sein. Ich muss nicht irgendwie um mein Recht kämpfen, dass ich etwas erben kann, sondern wir werden sie erhalten. Gott schenkt es uns. Wenn er kommt mit seinem Reich, dann werden wir als seine Familie, weil das sind Erben, Teil seiner Familie, bei ihm sein in Ewigkeit. Und da kommt wieder die Identität rüber und durch, die wir in ihm haben. Wir sind seine Kinder. Und wir dürfen darauf hoffen. Und wenn wir uns das alles vor Augen halten, dann sehen wir dieses endzeitliche Versprechen. Und dieses endzeitliche Versprechen auf eine neue Welt, in der wir den Frieden genießen können. in denen wir uns an Gottes Herrschaft erfreuen dürfen. Sie darf uns eine Hoffnung sein, noch weiter zu vertrauen. Sie darf uns eine Hoffnung sein, all das Leid, durch das wir gehen, weiter zu ertragen. Weil da kommt eine Zeit, wo es kein Leid mehr geben wird. Wo kein Mensch, der mit Lug und Betrug und auf Kosten anderer irgendwie sein Erfolg nach vorne bringen will und sein Leben bereichern will. Frieden regiert. Und wir werden uns daran erfreuen. Und all die Nöte und all die Leiden dieser Welt werden im Gewicht der Ewigkeit nichts mehr sein. Und werden uns freuen darüber, dass wir auf Gott vertraut haben. Dass wir sanftmütig geblieben sind. Und jetzt haben wir ungefähr mal angeschaut, wie wir Sanftmut verstehen als Menschen. Dann haben wir uns angeschaut, wie theoretische Sanftmut aussieht. Diese Aufforderungen Davids. Aber haben wir auch ein klares Beispiel von gelebter Sanftmut? Und die, die ihre Bibel kennen, die denken jetzt vielleicht sofort an Mose. Weil Mose wird beschrieben als der sanftmütigste aller Menschen. Aber meiner Meinung nach gibt es noch ein besseres Beispiel, und zwar Jesus selber. Und so möchte ich Philipper 2, Vers 6 bis 8 kurz vorlesen. Weil hier wird dieses Thema und diese Bedeutung von Sanftmut so perfekt beschrieben. Philipper 2, Vers 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Das ist Sanftmut, kontrollierte Stärke. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus ist das Bild für Sanftmütigkeit. Er war in seiner göttlichen Natur und er ist durch dieses Leben gegangen. Er hat gesehen, wie geistliche und weltliche Herrscher und Leiter andere unterdrücken, wie er durch Not geht, wie er geschlagen wird, wie er bespuckt wird, wie er ans Kreuz genagelt wird. Und in all dem entscheidet er sich, auf den Plan des Vaters zu vertrauen. Und wenn wir uns all die Punkte, die wir von David gelernt haben, nochmal anschauen, dann sehen wir, dass Jesus genau das gelebt hat. Vertrau auf den Herrn. Jesus hat in jeder Sekunde auf den Plan des Vaters vertraut. Habe deine Lust an Herrn. Jesus, seine Freude war der Vater. Ich und der Vater sind eins. Befiehl dem Herrn deine Wege. Jesus hat das offensichtlich gemacht, weil er ans Kreuz gegangen ist. Weil er nicht gesagt hat, nee, das ist mir jetzt alles zu viel und ich möchte jetzt, dass es mir gut geht. Sondern in Sanftmut hat er seine Stärke kontrolliert. Um unseretwillen ist er demütig gewesen. Er hat dem Plan Gottes vertraut und er ist ans Kreuz gegangen. Und eine Sache lerne ich noch daraus, dass wenn wir dem Plan Gottes vertrauen, unglaublich viel mehr Segen daraus kommen kann. Weil ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre oder wo wir heute wären, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen ist, ans Kreuz gegangen wäre. Aber Jesus vertraut dem Vater und er weiß, dass seine Pläne höher sind und seine Wege besser sind als unsere. Und er vertraut und er geht ans Kreuz und er wurde zum Segen der ganzen Menschheit. So viel Segen ist aus dieser Sanftmütigkeit geflossen. Und so kann auch Segen aus der Sanftmütigkeit fließen, die wir leben, wenn wir in unserem Umfeld mit dieser Sanftmütigkeit Menschen begegnen. Und so möchte ich zur Anwendung kommen, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen und dann werde ich noch 4 Fragen für uns zum Selbsttest stellen. Was wir lernen dürfen. Sanftmütige sind nicht, wie wir es heute vielleicht in unserer Gesellschaft sehen und lernen, Fußabtreter. Sanftmütige sind keine Schwächlinge, die alles mit sich machen lassen. Sanftmütige sind Menschen, die im Vertrauen auf Gott sich dazu entscheiden, die andere Backe hinzuhalten. weil ich fand, das war eins der schönsten Beispiele, die ich im ganzen Nachforschen über Sanftmut gesehen habe. Jesus ermutigt uns. Wenn du auf die eine Backe geschlagen wird, dann halte die andere hin. Hau nicht zurück, steh nicht für dein Recht ein, sondern vertraue auf Gott. Vertraue, dass er richten wird. Vertraue, dass er für dein Recht einstehen wird. Sanftmütige Menschen, sie vertrauen auf Gott. Sie vertrauen darauf, dass er Sieger ist, dass er gerecht richten wird, dass er dem Bösen ein Ende macht. So wie Jesus dem Plan des Vaters vertraut hat und nicht seine Macht missbraucht hat. Und so dürft ihr euch jetzt vielleicht die Augen schließen, über euer Leben selber nachdenken. Und ich möchte einfach nur 4 Fragen vorlesen. Und an den Fragen dürft ihr euch selber prüfen. Brauche ich mehr Sanftmut in meinem Leben? Bin ich ein Sanftmütiger? Frage 1. Unterwerfe ich mich Gott in seinem Wort? Oder werde ich wütend auf Gott und rebelliere gegen ihn? Vor allem, wenn die Zeiten hart sind. 2. Frage. Wie reagiere ich, wenn Menschen mich anklagen oder verletzen? Lasse ich mich von Gott verteidigen oder kämpfe ich für mein Recht? Martin Lloyd-Jones hat es formuliert: Der Test der Sanftmut ist nicht, ob wir sagen können, dass wir arme Sünder sind, sondern was wir tun, wenn andere uns als abscheuliche Sünder bezeichnen. 3. Frage. Bin ich in gerechter Weise zornig, wenn Menschen Gott entehren und andere verletzen? Oder bin ich gleichgültig, wenn es um die Ehre Gottes und das Leid anderer geht? 4. Frage. Bin ich demütig oder hochmütig? Verfolge ich das Wohl und den Segen anderer mehr als mein eigenes? Oder ist mein Wohlstand die treibende Kraft in meinem Leben? Ist es wichtig, dass andere gut über mich denken? Oder bin ich mit Gottes Wohlgefallen und Anerkennung zufrieden? Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und wir werden jetzt noch eine Zeit der Anbetung haben und des Gebets. Und ich wollte einfach die Möglichkeit geben, dass wir ins Gebet gehen. Weil wie ich mich vorbereitet habe und wie ich mir die Seligpreisungen nochmal neu vor Augen gehalten habe, ist mir eins klar geworden. In dieser Predigtreihe, nicht nur in dieser Predigt, sondern in dieser ganzen Reihe, redet Gott zu uns. Er zeigt uns ein Bild davon, wie er sich uns vorstellt. Und wenn wir uns selbst prüfen und manchmal vielleicht schlechter abschließen, als wir es vielleicht sollten, dann ist es nicht ein Punkt, sich von Gott zu entfernen, sondern ein Punkt, zu ihm zu kommen. Und so möchte ich ganz kurz auf die 3 Seligpreisungen eingehen, die wir hier gehört haben. Und das sind die 3 Punkte, für die wir heute auch beten wollen. Wenn du erkannt hast, dass du geistlich arm bist, das ist die 1. Seligpreisung, und ihn, diesen Jesus, der in Sanftmut ans Kreuz gegangen ist, wenn du mehr von ihm brauchst, dann darfst du ins Gebet gehen und Gott bitten, dich geistlich reich zu machen. Wenn du traurig bist, weil dir deine Sünde bewusst geworden ist und du Vergebung, die im Kreuz für uns erkauft worden ist, annehmen willst, dann darfst du ins Gebet gehen und wissen, dass er bereit ist, dir zu vergeben. Wenn du Sanftmut in deinem Leben sehen willst und im Vertrauen an Gott wachsen willst, dann darfst du ins Gebet gehen und ihn darum bitten, dich mitzunehmen auf eine Reise, wo er dein Vertrauen und dein Glauben in ihm festigt. Und ganz egal, wo du vielleicht zu kurz kommst, der Tisch des Vaters ist reich gedeckt. Wir dürfen kommen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er unsere Gebete hört und dass er uns das geben will, was wir am meisten brauchen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du klar zu uns geredet hast und dass du uns einfach formen willst, auch durch diese ganze Predigtreihe. Du möchtest uns zeigen, Herr, wer du bist, wie du bist. Und ich danke dir, dass wir ganz bewusst von dir lernen dürfen. Wir dürfen dir unsere Anliegen ablegen. Wir dürfen auf dich schauen, was deine Vorstellung von wahren Jüngern ist. Und wir dürfen uns selber prüfen und wir wollen in dieser Sanftmut wachsen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen von uns hier. Ich bete für mein Leben, dass da, wo ich dem Ganzen vielleicht zu kurz gekommen bin, da, wo ich nicht sanftmütig war, Herr, dass du uns da vergibst. Aber ich danke dir, Herr, dass wir nicht hoffnungslos sein müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du uns Veränderung schenken willst, da, wo wir sie am meisten brauchen, Herr. Dass du uns zu einer Gemeinde machen willst, die sanftmütig ist, die im Vertrauen zu dir lebt, ihre Kraft nicht nutzt, um andere zu schaden, um ihr eigenes Wohl durchzusetzen, sondern die dem Herrn vertraut und weiter Gutes tut. Ich danke dir, Herr, dass wir so vor dir kommen dürfen, dass wir dich so suchen dürfen und dass wir dich einfach einladen dürfen, in unserem Leben zu wirken, sodass wir wirklich am Ende dieser ganzen Predigtreihe alles anschauen dürfen und sagen dürfen, dass du uns verändert hast, dass du uns verwandelt hast in dein Ebenbild. Weil Jesus, das ist unser endgültiges Ziel, dir ähnlicher zu werden. Menschen Gutes zu tun und dir zu vertrauen. Deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.